Unser Thema heute Morgen oder das Thema, das ich ausgesucht habe für die Predigt heute, miteinander die Schuldenlasten tragen, aus Galater 6, 1 bis 5. Vielleicht kommt dir das schon ein bisschen bekannt vor. Das war auch der Einstieg von Gabi heute Morgen. Das ist rund um unseren Wochenvers. Und darüber sind wir auch darüber ins Gespräch gekommen. Und dann dachte ich, das ist etwas, was heute gut dran ist, das mal bewusst zu machen, worum es geht. Bevor ich etwas zu dem Bibeltext sagen möchte, möchte ich mit euch so ein paar Vorüberlegungen geben, so zwei oder Vorklärungen, damit ihr auch wisst, aus welcher Perspektive ich diesen Text mit euch anschauen will. Manchmal bezeichnen wir Gemeinde als die Gemeinschaft der Heiligen. Das kommt sogar in Bekenntnissen so vor. Das ist die Frage, was ist eigentlich damit gemeint? Die Heiligen. Was ist das? Was sind die Heiligen? Einmal kann man darunter verstehen, heilig heißt rein oder gerecht oder sündlos. Und wenn man dies als Maßstab nimmt, dann ist Gemeinde ganz schnell etwas, was sich von der Welt absondert. Denn dann passt ja alles, was so nicht Gemeinde ist, gar nicht da hinein. Heilig heißt, wir sind ein Kreis für uns und müssen aufpassen, dass auch niemand hineinkommt, der irgendwie nicht so heilig ist wie wir. So kann man es verstehen. Ich verstehe es so, wie jetzt im zweiten hier angesagt. Heilig heißt, dass wir Geheiligte sind, dass wir nämlich durch Christus geheiligt wurden, dass wir mit ihm leben, dadurch, dass er uns heilig macht. Und, so wie Jesus es sagt, wir leben mitten in dieser Welt. Wir sind Teil dieser Welt, wir sind Teil dieser Gesellschaft, in der wir sind. Wir sind geprägt von der Kultur, in der wir zu Hause sind. Aber wir sind nicht von dieser Welt. Das heißt, wir leben inmitten dieser Gesellschaft, aber mit einem anderen Vorzeichen. Nämlich als Leute, die Jesus nachfolgen und sich von ihm leiten lassen. So würde ich das verstehen. Geheiligte mitten in der Welt, aber eben mit Jesus unterwegs. Und wenn wir Gemeinde sind, Gemeinschaft der Heiligen, was machen wir dann mit den Sündern in der Gemeinde? Wie gehen wir damit um, dass es Leute gibt, die offensichtlich irgendwas tun oder lassen, was nicht in Ordnung ist? Wenn man sehr stark dieses Bild hat von wir müssen eine reine Gruppe sein, dann geht das so wie das zumindest früher oft war, man hat 1, 2, 3, also man arbeitet ein bestimmtes Muster an Gesprächen oder sonst was ab und letztlich, wenn da jemand nicht mitmacht, dann muss er gehen. Denn man weiß ja ziemlich genau, wie das geht. So kann man damit umgehen. Was machen wir mit den Sündern? Ich würde es eher so sehen. Wenn wir danach fragen, fragen wir, was also machen wir mit mir und mit dir? Also wir sind da in einem Boot und ich habe heute bewusst dieses Mir an den Anfang gesetzt, damit ihr euch nicht vereinnahmt fühlt und ich mich mittendrin sehe. Das gilt für immer, für jede Predigt eigentlich. Wenn ich predige, predige ich auch mir selbst. Aber heute will ich das besonders betonen, weil sonst man den Eindruck bekäme, ich würde hier etwas, ja was weiß ich, von oben herab sagen oder so. So meine ich es überhaupt nicht, sondern ich bin Teil des Ganzen. Ich bin auch Teil von diesem Miteinander. Wir sind als Menschen unterwegs, die fehlerhaft sind, die schuldig werden, die Sünder sind. Und das wollen wir uns jetzt versuchen, anhand dieses Bibelwortes von Galater 6 etwas genauer anzuschauen, denn darum geht es hier. Ich habe heute die Übersetzung von Adolf Pohl gewählt, die ist aus der Wuppertaler Studienbibel. Also er hat da ja den Galater-Kommentar geschrieben und aus dieser Übersetzung habe ich diesen Bibeltext genommen. Das, was in eckigen Klammern steht, habe ich hinzugesetzt. Die runden Klammern sind von ihm selbst. Adolf Pohl, ein Lehrer auch in unserem baptistischen Kontext, ich habe ihn ein paar Mal erlebt, ist in diesem Jahr, glaube ich, im Frühjahr gestorben. Er schreibt dort im Galater: Brüder und Schwestern, oder so übersetzt er es, Brüder und Schwestern, wenn ein Mensch überrascht worden ist durch irgendeine Verfehlung, dann bringt ihr, die Geistbegabten, einen solchen wieder in Ordnung durch den Geist der Sanftmut. Gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Tragt einander die Lasten, so werdet ihr erfüllen das Gesetz des Christus. Wenn jemand meint, etwas Besonderes zu sein, während er doch nichts ist, betrügt er sich selbst. Vielmehr das Werk von sich selbst prüfe ein jeder. Und dann wird er im Hinblick auf sich selbst allein Ruhm haben und nicht im Hinblick auf den anderen. Jeder wird nämlich die eigene Bürde tragen. Soweit dieser kurze Text. Wir wollen gleich am Anfang anfangen hier mit dieser Verfehlung. Irgendeine Verfehlung übereilt da jemanden. Was ist damit gemeint? Dieses Wort, was dort steht, nutzt Paulus ab und zu. Er hat mehrere Worte für Sünde oder Verfehlung. Wir müssen das uns bewusst machen. Paulus unterscheidet zwischen der Sündenmacht. Das ist das, worum es im Römerbrief am Anfang geht oder auch im Galaterbrief. Die Sündenmacht ist das, was uns Menschen von Gott trennt. Was fast manchmal so ist, wie so fast wie eine Person, die uns im Griff hat. Und er sagt, dass die durch Jesus Christus wiedergeborene Menschen sind, die sich ihm anvertraut haben, von dieser Sündenmacht befreit werden. Sie nicht mehr unter dieser Macht stehen. Also wer mit Jesus lebt, ist in dem Sinne kein Sünder mehr, weil die Macht der Sünde fast schon wie eine Person gebrochen ist. Er ist gestorben für die Sünde, weggestorben. Die hat keine Macht mehr. Das ist das eine, das grundlegende Verständnis. Da geht es um die Trennung von Gott, die in Jesus Christus aufgehoben wird. Das ist aber nicht das Einzige. Paulus kann auch von einzelnen Sündentaten sprechen. Also er ist durchaus bewusst, auch wenn wir in dem Sinne keine Sünder mehr sind, weil wir mit Jesus Christus dieser Macht, der Sündenmacht weggestorben sind, trotzdem werden wir schuldig. Trotzdem bleiben wir Leute, die Sünden tun. Und in diesem Sinne meint er hier dieses Wort Verfehlung. Könnte man auch mit Sünden übersetzen. Also Verfehlung. Da ist jemand innerhalb der Gemeinde, darum geht es hier. Wir reden nicht darum, wie jemand von außen oder wie jemand noch nicht Jesus kennt oder sonst wie, sondern es geht um das Miteinander der Gemeinde. Da ist jemand von einer Verfehlung überrascht worden. Das ist richtig so plötzlich und ungeplant. Und er bezeichnet diesenjenigen als Menschen. Interessanterweise, wenn ein Mensch überrascht wurde. Er hätte auch schreiben können an dieser Stelle, wenn ein Sünder oder eine Sünderin von einer Verfehlung überrascht wird. Das hat er bewusst nicht gemacht, sondern Mensch ist ein Mensch, so wie du und ich. Wenn man das als Sünder bezeichnet oder Sünderin, dann hat man so die Möglichkeit, mit dem Finger drauf zu zeigen. Na, dann wird derjenige mit seiner Sünde identifiziert. Dann ist es die Ehebrecherin oder der Ehebrecher. Dann ist der Lügner oder die Lügnerin oder der Geldhinterzieher, der Geizige, die Geizige. Dann hat man eine Person mit der Sünde identifiziert. Dann ist es nicht mehr eine Person, mit der man unterwegs ist, mit der man zu tun hat, sondern dann steht derjenige sozusagen für diese Sünde. Paulus schreibt hier ein Mensch. Und wenn er hier ein Mensch schreibt, dann meint das, das können sein du oder ich. Das können sein du oder ich, so wie wir hier miteinander unterwegs sind. Es kann sein, dass in unserer Mitte etwas verkehrt läuft, dass jemand schuldig wird. So ähnlich schreibt Paulus das auch im 2. Thessalonicher Brief im ähnlichen Zusammenhang. Da sagt er am Ende des 2. Thessalonicher Kapitel 3, Vers 15, behandelt ihn, also derjenige, der da schuldig geworden ist, aber nicht als Feind, sondern bringt ihn zur Vernunft wie einen Bruder oder eine Schwester. Also Sünde und Schuld im Miteinander soll uns nicht verfeinden, soll uns nicht zu Gegnern machen, zu Leute, die sich bekämpfen, sondern wir wollen uns nach wie vor wie Bruder oder Schwester behandeln und so miteinander umgehen. Jetzt ist hier die Rede von dem Menschen, der wieder nochmal diese Verfehlung hier ereilt. Jetzt könnte man dieses Wort so abgeschwächt verstehen, ach, das ist keine so richtig schwere Sünde vielleicht, so ein bisschen nur oder sowas, was nicht so ernst zu nehmen ist. Nee, so ist das nicht gemeint. Also diese Unterscheidung, die wir so manchmal drauf haben, dass wir sagen, es gibt wirklich schwere Sünden, es gibt so leichte, das ist etwas, was es in der Bibel nicht gibt. Sünde, falsche Taten sind falsche Taten, da kommt es nicht darauf an, ob das jetzt eine besonders schwere Sünde ist oder nicht. Auch wenn es nicht egal ist, was man tut, gar keine Frage. Sondern hier geht es um Schuld, die die Gemeinschaft der Gemeinde belastet. Also es geht um Schuld, die das Miteinander in der Gemeinde belastet. Und dann muss es gar nichts Dramatisches sein. Früher gab es ja eigentlich nur sexuelle Sünden, die man irgendwie geahndet hat. Wenn da einer ein uneheliches Kind bekommen hat oder unverheiratet zusammenzieht oder was gibt es noch für schlimme Dinge. Das waren die Sünden, da musste man dann einhaken. Aber so die anderen Dinge, die eigentlich die Gemeinschaft belasten, schlechtes Reden oder Lügen oder jemanden betrügen oder Geiz oder es gibt so viele Dinge, die eigentlich die Gemeinschaft wesentlich schwieriger machen und mehr belasten, die kommen dann selten zur Sprache. Hier geht es um diese Dinge. Es geht um das, wo wir innerhalb der Gemeinde merken, da sind Spannungen, da kommen wir nicht miteinander klar, da leiden wir aneinander. Um diese Schuld geht es hier. Es geht nicht um die Dinge, wo man mit dem Finger auf jemanden zeigen kann und sagen kann, du da, du Sünder. sondern das, was unser Miteinander belastet. Und wie gehen wir damit um? Das ist jetzt die spannende Frage, der Paulus jetzt hier nachgeht. Also das ist sozusagen die Situation. Deswegen hier auch dieses wenn das und das passiert, dann habe ich hier dieses dann sinngemäß beigefügt, weil es vom Gedanken her ein dann ist. Und wenn dann, das erinnert an Gesetzestexte. Ich bin jetzt kein Jurist, kann also keine richtigen Gesetzestexte wiedergeben, aber so ein wenn dann, wenn irgendwie was passiert ist, das und das und das, dann soll man sich so und so verhalten. Das ist etwas, was wir gut kennen aus dem Alten Testament, unserem Alten Testament, also der hebräischen Bibel. Da gibt es das seitenweise in der Tora. Ich habe hier mal als Beispiel genommen 2. Mose 21, das ist direkt nach den 10 Geboten. Da kommt das sogenannte Bundesbuch, wo also Gott dem Mose die Rechtsbestimmungen mitgibt, die für das Volk gelten sollen. Es wird also so eingeleitet, dies sind die Rechtsbestimmungen, die du, Mose ist gemeint, ihnen, dem Volk Israel, vorlegen sollst. Und dann geht es seitenweise, wenn das und das und das passiert, dann sollt ihr euch so und so verhalten. Wenn das passiert, dann. Das ist also so eine Art bürgerliches Gesetzbuch, was dort aufgeschrieben wurde. Es hat geregelt, wie man in Israel miteinander umgehen soll. Und so hat man sich auch daran gehalten. Ob das die Priester waren, die das dann auszuführen hatten, oder die Ältesten in einem Dorf oder wie auch immer. Also man wusste, wenn irgendwas passiert, dann müssen wir nachgucken, wie verhalten wir uns. Paulus war Pharisäer von seiner Prägung her. Also von denen, die da sich besonders gut ausgekannt haben in diesen Texten, die das besonders ernst genommen haben. Deswegen hatte ja Jesus ja auch so viele Schwierigkeiten mit den Pharisäern, weil die immer genau wussten, was in der Tora steht. Jetzt könnte man von Paulus erwarten, dass er an dieser Stelle die Tora zitiert. Dass er sagt, also wenn sowas passiert, dann schlagt die Tora auf. Dann schlagt also für uns 2. Mose irgendwas auf und guckt mal, was da steht. Versucht das zu übertragen. Das wäre ein Umgang, wie es einem Pharisäer angemessen wäre. Ein wenn, dann und jetzt schlagt die Bibel auf und schaut, was steht da und versucht das zu übertragen. Aber Paulus macht ganz anders weiter. Und da merken wir, dass Paulus in dem Sinne kein Pharisäer mehr war. Also er hat was ganz anderes, etwas Neues gelernt in seiner Nachfolge Jesu. Er sagt nämlich, dann seid ihr gefragt als Gemeinde, nämlich als Gemeinschaft, als die Geistbegabten. Eigentlich steht da die Geistlichen, aber weil wir in unserer Sprache unter Geistliche irgendwelche Ämter und so verstehen, muss man es anders übersetzen. Eigentlich, ihr seid die Geistbegabten. Also ihr seid die Leute, die den Heiligen Geist bekommen haben und die dadurch einen unmittelbaren Zugang zu Gottes Reden haben. Wenn also etwas passiert, dann seid ihr als Leute gefragt, die durch den Heiligen Geist geleitet werden, und er nimmt etwas heraus von dem, was der Heilige Geist deutlich macht und macht. Er nennt das den Geist der Sanftmut. Den sollt ihr an dieser Stelle einsetzen, denn es soll ja, wie es hier steht, in Ordnung kommen. Es soll das, was da in Unordnung in unserer Gemeinschaft, in Unordnung, soll wieder in Ordnung kommen. Und da seid ihr als Geistbegabte gefragt mit dem Geist der Sanftmut. Das ist ein echtes Wagnis, was Paulus hier sagt. Er sagt nicht, gibt es bestimmte Regeln, die ihr jetzt befolgen müsst, 1, 2, 3 oder wie auch immer, sondern er vertraut darauf, dass der Heilige Geist in jedem eine Wirklichkeit ist, die hilft, mit solchen Dingen umzugehen. Dass Gottes Reden zugänglich ist. Natürlich, der Geist redet immer in Übereinstimmung mit dem, was in der Bibel zu lesen ist für uns heute, aber er vertraut darauf, dass es eine Unmittelbarkeit gibt. Er nennt das hier den Geist der Sanftmut, und das ist sicherlich eine Anspielung auf das, was er ein paar Verse vorher gesagt hat in Galater 5, 22 bis 23. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, und dann Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, da kommt sie, und Selbstbeherrschung. Diese Frucht des Geistes zeigt das Wesen Jesu. Sozusagen der Charakter Jesu kommt uns hier entgegen. Die Frucht des Geistes ist so, wie Jesus war. Er war das, was da steht. Er war Liebe als grundlegendes Wesen Gottes, und das hat sich dann geäußert in den Dingen, die hier genannt werden, Freude, Friede, Geduld und so weiter, und auch Sanftmut. Das heißt also, wenn Paulus hier an den Geist der Sanftmut erinnert, dann heißt das gleichzeitig, so wie Jesus. Geht also mit so einer Situation so um, wie Jesus das tun würde. In seiner Art, in seiner Charakterweise sozusagen. Und ihr habt Zugang dazu, das ist das Überraschende. Ihr habt Zugang dazu, weil der Geist Jesu in euch wohnt. Und dadurch könnt ihr das wahrnehmen. Und dann kommt tatsächlich in den nächsten, übernächsten Satz auch Gesetz vor. Also Paulus lässt das Gesetz nicht außen, aber es ist eben nicht die Tora, es ist nicht das Gesetz, was man so kennt, sondern es ist das Gesetz des Christus. Es ist das, was dem Jesus Christus entspricht. Und was ist das? Wie können wir das füllen, gerade wenn es um Sanftmut geht, Geistesanftmut, dann ist das ein Schlüsselbegriff für Jesus. Er sagt es von sich selbst und ich möchte es uns zitieren aus Matthäus 11, 28 bis 30, diese, denke ich, sehr bekannten, aber auch sehr tröstenden Verse. Er sagt dort zu den Menschen, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. So stellt Jesus sich hier vor. So lädt er damals die Menschen ein, so lädt er uns heute ein in seine Nähe. Und wenn das Gesetz des Christus ist, so ermutigt er uns damit, auch so miteinander umzugehen. Das ist das, was uns leitet im Miteinander. Sanftmütig und von Herzen demütig. Und so kommt dann Ruhe hinein in manche Situationen. Jesus stellt sich so vor und er hat sich das jetzt nicht nur ausgedacht, diese Formulierung, sondern er macht damit auch deutlich, wer er ist. Denn es ist eine deutliche Anspielung an die Ansage in Sacharja 9, Vers 9 bis 10, wo der Gotteskönig angesagt wird, oder wir sagen dann der Messias angesagt wird. Der wird genauso gekennzeichnet. Freu dich, du Zionsstadt, jubelt laut, ihr Bewohner von Jerusalem, seht, euer König kommt zu euch, er bringt Gerechtigkeit. Gott steht ihm zur Seite, demütig ist er vor seinem Gott. Und dann kommen noch ein paar Sätze, er stiftet Frieden unter den Völkern. Das ist das, was von Jesus angesagt wird. Und indem er das zitiert, indirekt zumindest zitiert, macht er deutlich, ich bin dieser König. Er bringt Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist in der Bibel, im Alten Testament immer Beziehungsgerechtigkeit. Gerechtigkeit ist dort, wo jemand mit Gott in Ordnung kommt. Da ist Gerechtigkeit. Und genau das passiert, weil nämlich Gott ihm zur Seite steht. Jesus zitiert hier, er ist demütig und sanftmütig. Interessanterweise wird dieses Bibelwort in der griechischen Version unserem Alten Testament, also der hebräischen Bibel, anders übersetzt. Im Hebräischen steht da demütig, in der Septuaginta steht sanftmütig. Und wir können davon ausgehen, dass damals die Bibel eher auf Griechisch gelesen wurde als auf Hebräisch, auch wenn sicherlich die meisten beides irgendwie konnten, aber Paulus zitiert fast immer nach der griechischen Übersetzung. Und ich vermute mal, dass Jesus deswegen beides gesagt hat, weil ihm beides im Ohr ist. Sozusagen die hebräische Version und die griechische Version. Aber darin spiegelt sich das Wesen Jesu. Wer er ist. Er ist der König, der im Namen Gottes Gerechtigkeit bringt. Also die Welt mit Gott wieder in Ordnung bringt. Und er ist sanftmütig. Er ist demütig vor seinem Gott. Das macht ihn aus. Das also ist das Gesetz des Christus. Das ist also das, was unser Miteinander in der Gemeinde in allen Schuldzusammenhängen, die wir haben, prägen soll. So soll der Umgang sein. Jetzt hatten wir das am Anfang schon gehört als Wochenspruch von dieser Woche, dieses tragt einander die Lasten. Und Gabi hat es ja auch schon so gesagt. Auf der einen Seite heißt es natürlich, dass wir miteinander das tragen, was uns den Alltag schwer macht. Und wir versuchen es zumindest, einander zu helfen, beizustehen, miteinander unterwegs zu sein in all den Herausforderungen, die unser Leben ausmacht. Aber von dem Zusammenhang ist das eben nicht alles, sondern hier sind auch die Sündenlasten gemeint. Das heißt, wenn das so zu verstehen ist, dann wird deutlich, wenn es um Schuld geht, im Miteinander, schuldig werden aneinander, dann geht es darum, das miteinander zu tragen. Also sich nicht gegenseitig anzuklagen, zu verurteilen, an die Wand zu stellen, was man sonst alles so machen würde, sondern einander zu tragen in diesen Spannungen, die da sind. Es miteinander zu tragen und nicht gegeneinander auszutragen. Das ist ein hoher Anspruch. Und ich habe gerade am Anfang gesagt, ich stelle mich da drunter. Ich sage nicht, dass mir das immer gelingt oder dass das nicht auch genug Situationen gibt, wo ich auch zu Rechthaberei oder Rechtfertigung und allem Möglichen neige oder zu Verurteilung. Ich stelle mich da drunter, aber ich möchte diesen Anspruch Jesu nicht unter den Teppich kehren. Es geht nicht darum, einander nachzutragen, wo man schuldig geworden ist, wo nicht und wie was war und wer eigentlich schuld an irgendwas ist. Das ist nicht der Umgang Jesu, wie mit Schuld umgegangen wird in der Gemeinde, sondern der Umgang bedeutet, wir tragen einander in unseren Grenzen, die wir haben. Überall da, wo ich schuldig werde, sagt das etwas über meine Grenzen aus. Sagt das etwas darüber aus, wo ich nicht weiterkomme, wo ich nicht richtig klarkomme. Das kann man mir nachtragen, natürlich. Man kann mir sicherlich an vielen Stellen auch was nachweisen, dass ich irgendwo was Falsches gesagt oder getan habe. Aber ich gehe davon aus, dass man das gemeinsam tragen kann. Dass das uns als Gemeinde von der Art und Weise unterscheidet, wie man in der Welt außerhalb von Gemeinde damit umgeht. Davon bin ich überzeugt, dass das möglich ist. Und daran will ich auch festhalten. Paulus sagt, wenn wir in dieser Weise einander tragen, als Schuldgemeinschaft, in dem Bewusstsein, wir sitzen alle in einem Boot, denn jeder wird irgendwo mal schuldig aneinander. Wir sind keine Heiligen in diesem klassischen Sinne, sondern wir sind Geheiligte von Jesus her. Dann sagt er, gib Acht auf dich selbst. Also wenn wir so miteinander unterwegs sind, was könnte das heißen? Ich verstehe das automatisch so, dieses gib Acht auf dich selbst, pass auf, dass du dich nicht an dieser Sünde ansteckst. Also da habe ich zu tun mit einem, der diese oder jene Sünde hat, und wenn ich jetzt nachsichtig bin, mit ihm unterwegs bin, stehe ich sozusagen in der Gefahr, mich da anzustecken und genauso zu werden. Ne, so, als wenn Sünde ansteckungsgefährlich ist. Ich glaube, dass es anders gemeint ist. Und das geht aus den nächsten Texten hervor. Gib Acht auf dich selbst, dass du nicht versucht wirst, nämlich dich zum Richter aufzuspielen. Dass du nicht versucht wirst, dich über den Bruder, die Schwester zu stellen, die da sündig geworden ist, dir gegenüber vielleicht sogar. Weil du das Gefühl hast, mir würde sowas nie passieren. Also diese Sünde, die würde ich ja nie begehen. Und schon habe ich das Gefühl, ich stehe über dem anderen. Ich kann über den anderen urteilen. Ich kann ihm sagen, was er falsch gemacht hat. Und er muss vielleicht, wenn ich dann gewonnen habe, sich bei mir, was er sich entschuldigen oder um Vergebung bitten. Dann habe ich das Gefühl, dass ich richtig bin. Und Paulus sagt, gib Acht auf dich selbst, dass du nicht dieser Versuchung erliegst. Denn wenn wir uns die restlichen Verse anschauen, 3, 4 und 5, geht es überhaupt nicht mehr um den Menschen, der da schuldig geworden ist. Also mindestens 2/3 dieses Textes gehen um diejenigen, die mit dieser Schuld umgehen müssen in der Gemeinde. Und nicht um die, die schuldig geworden sind. Es geht um die, die damit umgehen müssen. In welcher Haltung gehen sie damit um? Nämlich, Paulus warnt uns hier ununterbrochen davor, sich nicht zu erheben. Sich nicht über denjenigen zu erheben, der schuldig wird. Sondern sich höchst selbstkritisch zu sehen. Und immer zu wissen, ich stehe in der Versuchung, mich besser zu sehen oder besser darzustellen als der, der da sündig geworden ist. Paulus kennt uns offensichtlich sehr gut und im Namen Jesu oder unter der Leitung des Heiligen Geistes kann er uns das hier so schreiben. Er kennt uns so gut, dass er sich 2/3 dieses Textes Zeit nimmt, uns zu warnen und sich nicht über die aufzuregen, die da irgendwie schuldig geworden sind, weil es uns miteinander betrifft. In welcher Haltung gehen wir miteinander um. Hab Acht auf dich selbst. Jeder trägt seine eigene Bürde. Also da, wo ich heute nicht schuldig bin und ich den anderen sehe und sage, ja, das könnte mir nie passieren, an einer ganz anderen Stelle stecke ich vielleicht schon bis zum Hals drin. Hab Acht auf dich selbst. Jeder hat seine eigene Bürde zu tragen. Das also macht diesen Geist der Sanftmut aus. Eine Frucht des Geistes, es entspricht dem Wesen Jesu. Jetzt haben wir aber uns noch gar nicht angeschaut, was mit Sanftmut eigentlich gemeint sein kann. Das will ich zumindest ganz kurz andeuten, weil es wäre noch ein ganz eigenes Thema. Ich habe einen Aufsatz gefunden von einem Ulrich Gisikus, Sanftmut, die Tugend der Starken. Diesen Herrn habe ich mal vor einiger Zeit erlebt, ein sehr sympathischer Bibellehrer. Und ich habe euch auf den Sonntagsbriefen einen Link eingerichtet. Wer also diesen ganzen Text sich anschauen möchte, der kann das da gerne tun. Der schreibt da viele kluge Sachen dazu, was Sanftmut eigentlich bedeutet. Und diese Sätze sind jetzt der Abschluss dieses Aufsatz. Sanft und mutig. mit sozialer Kompetenz und Mitgefühl, mit aufrichtigen Auseinandersetzungen und Versöhnungsbereitschaft, mit einem guten Gleichgewicht von Selbstschutz und Aufopferungsbereitschaft, empathisch für andere und achtsam mit sich selbst. Das bedeutet, sanftmütig zu sein. Also ihr habt das jetzt nochmal auf den Punkt gebracht. Soziale Kompetenz heißt, ich bin in der Lage, mit anderen überhaupt umzugehen. Ich bin in der Lage, mich in Gruppen oder in der Gemeinschaft zurechtzufinden. Ich kann auch Mitgefühl haben. Also ich sehe in dem anderen einen Menschen, der schuldig geworden ist und habe Mitgefühl mit seiner Situation. Mit aufrichtigen Auseinandersetzungen. Sanftmut heißt nicht, dass man überall nur so eine Harmoniesoße drüber kippt und sagt, ach, ist alles gut, wir müssen nur Hauptsache, wir streiten nicht oder so. Nein, man muss sich auch auseinandersetzen können an manchen Stellen. Es ist notwendig, aber mit Versöhnungsbereitschaft. Also immer mit der Bereitschaft, auf den gemeinsamen Weg zu kommen. Nicht mit dem Punkt, wir müssen hier einen Krieg ausführen und nachher gibt es hoffentlich oder vielleicht irgendeinen Gewinner. In einem guten Gleichgewicht von Selbstschutz, also ich lasse mich nicht hineinziehen. Ich weiß, wo meine Grenzen sind, wo ich mich abgrenzen muss, vielleicht auch gegenüber Anschuldigen oder gegenüber dem, wo mich ein anderer vereinnahmen will. Ich habe ein Gefühl dafür, nur bis hier kann ich das zulassen, weiter kann ich es nicht zulassen für mich selber. Aber ich bin auch bereit, Aufopferungsbereitschaft, ich bin bereit, etwas von mir aufzuopfern. Vielleicht eine Meinung, eine Haltung, weil ich merke, jetzt hier um des gemeinsamen Wegs muss ich an dieser Stelle etwas zurücktreten. Empathisch für andere, also mitfühlend, sich einfühlend, aber eben auch achtsam auf sich selbst. Was kann ich aushalten, was nicht, wo muss ich Grenzen setzen? Das mal so, vielleicht als ein kleiner Versuch, dieses große Wort Sanftmut etwas zu erläutern oder zu übersetzen. Wie gesagt, wer das nachlesen möchte, ich glaube, es lohnt sich, da mal einen Blick reinzuwerfen. Jesus ermutigt uns durch diese Worte des Paulus, so miteinander umzugehen, wie es ihm entspricht. Das Gesetz des Christus, der Geist der Sanftmut, das geht, weil wir Geistbegabte sind. Das geht, weil wir Menschen sind, die durch den Heiligen Geist einen unmittelbaren Zugang zur Wirklichkeit Gottes haben. Das geht, weil wir natürlich im Bibellesen, im Austausch, im Miteinander unterwegs sein, etwas davon gelernt und mitbekommen haben, was dem Geist Gottes, was Jesu Wirklichkeit entspricht in einer Situation. Und das glaube ich, dass das geht. Dass es nicht darum geht, wer hat am Ende Recht oder wer weist wem was nach oder was man sonst alles noch machen kann, bis es nicht mehr weitergeht, sondern es gibt Möglichkeiten, auf einen gemeinsamen Weg zu kommen, aber es kommt auf die Haltung an, mit der wir einander begegnen. Deswegen möchte ich schließen nochmal mit diesem Bibelwort oder diesem Ruf Jesu, diesem Zuspruch Jesu aus Matthäus 11. Man nennt das auch den Heilandsruf, diesen Text, weil der Heiland, also der Heil bringt in unser Leben, uns ruft in seine Gegenwart. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. So geht Jesus mit uns um und durch seinen Heiligen Geist haben wir die Möglichkeit, in dieser Haltung auch miteinander umzugehen. Nicht aus eigener Kraft, das geht, glaube ich, oft genug gar nicht, aber aus der Kraft Gottes, in der Wirklichkeit des Heiligen Geistes ist das möglich. Das erhoffe ich für uns, das glaube ich, dass das geht. Gott segne uns darin. Amen.